Get High on Chai, der Talk-Podcast mit Betül und Tara.
Hello, hello.
Hello, hello. Happy Monday. Wir sind beide ein bisschen zerstört, Leute. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir einschlafen gleich. Aber wobei, Betül, wie geht's dir? Was hast du gemacht bis 3 Uhr gestern?
Meine Freundinnen waren bei mir, wir haben gegessen, getrunken, gequatscht und ja. Ein Thema nach dem anderen und dann war es halt 3 Uhr und heute Morgen um 7.45 Uhr, als der Wecker geklingelt hat, dachte ich mir so, warum machst du sowas? Warum bist du so?
Was meinst du, warum machst du unseren Podcast oder warum machst du die Mädelsabende?
Warum planst du einfach so beschissen? Also ich meine, Planungen, die sind immer so euphorisch, Leute. Ich bin immer so, ja, das wird schon, nein, das wird schon. Und dann, wenn der Moment da ist, dann denke ich mir jedes Mal, oh Gott, warum hast du das so geplant? Und dann muss ich so alles hin und her schieben. Also es passt eigentlich auch gar nicht zu mir, ne?
Nee, eigentlich nicht.
Ja.
Eigentlich bist du, also früher, als ich dich kennengelernt habe, warst du immer Punkt.
Ja,
das kommt Menschen, mit dem Erfolg.
Menschen verändern sich.
Menschen verändern sich.
Nee, ich bin einfach so dauermüde, habe ich das Gefühl. Einfach seit 3 Jahren.
Ja, verstehe.
Wie geht's dir, Schatz? Du hast heute ausgeschlafen.
Ich habe heute ausgeschlafen. Ich bin um 10:30 ins Bett. Wir haben noch 3 Body Types geguckt. Kennst du das auf Netflix?
Empfiehlt mir gerade jeder, aber habe ich noch nicht geschaut.
Ja, das ist von den Machern von Game of Thrones. Und es ist auch so, weißt du, es ist so ein bisschen fiktiv, aber halt mit echten Darstellern und es ist schon so, dass es dich so einnimmt. Und dann haben wir die zweite Folge angefangen zu gucken, also wir sind bei Folge 6 oder so, dann haben wir die zweite Folge. Und dann war ich so, ey, ich kann nicht mehr, sogar obwohl es so spannend ist, schlafe ich ein. Dann habe ich von 10:30 bis um 4 geschlafen, dann war ich kurz bei Nile, 10 Minuten und dann wieder bis um 8.
Geil.
Gepennt, wirklich. Das hat richtig gut getan.
Ich habe Tara gerade erzählt, dass ich morgen um 3 Uhr morgens aufwachen muss, um den Flug um 6 Uhr zu kriegen. Und allein wenn ich schon dran denke, könnte ich weinen. Kennt ihr das?
Ich würde auch einfach weinen. Weil hättest du nicht auch mit dem Zug fahren können? Das ist aber so eine ewige Strecke nach Hamburg, ne?
Hätte ich machen können. Das Problem ist ja, wir fliegen ja von dort aus weiter.
Und ach so, mit den ganzen Koffern.
Genau, ich habe halt 2 riesen Koffer pro Person, ne?
Ja, ihr seid ja lange weg, ja.
Ja, deswegen wird das leider nichts. Aber ja, wir haben eine richtig coole Folge für euch vorbereitet, beziehungsweise hat dieses Thema ist für mich auch neu, Leute. Ich werde heute in der Folge ganz viel zulernen, weil wirklich, ich bin gerade so überfordert auch mit der Folge, weil ich 0,0 Ahnung habe. Und da ist Tara die Expertin. Und ich werde, glaube ich, nach dieser Folge auch viel schlauer und vielleicht auch viel empathischer, was das Thema betrifft. Aber ja, erzähl du mal, worum es geht heute.
Ich habe jetzt gerade meine Liste hier aufgeschlagen. Es geht um PMS und PMDS. Mhm. Und ich weiß, dass ganz viele sagen, das ist doch normal, dieses Verhalten. Aber ich empfand das ehrlicherweise irgendwann nicht mehr als normal. Also ich war so richtig genervt von mir selbst. Das im letzten, also jetzt in diesem Zyklus, also jetzt habe ich gerade meine Periode, FYI. Denn
ich auch.
Wow. War das dann so, dass ich dann immer ab dem Tag des Eisprungs dann anfing so, kennt ihr so, manche Mädels werden so richtig so bossy, man sagt ja auch, plan deine Präsentationen oder deine Verträge oder so um den Eisprung rum, weil du eigentlich, dann bist du richtig tough.
Krass, habe ich zum ersten Mal gehört.
Echt? Ja, so Präsis oder also gerade wenn ihr so in der Uni noch irgendwas machen müsst oder Verträge abschließen wollt oder so, am Tag des Eisprungs seid ihr so richtige bossy Girls, weil die Hormonpegel so richtig, das HCG wird ausgeschüttet und so, ne? Und dann habe ich irgendwie einen Tag später bin ich schon so down, dass ich, wenn ein Glas Wasser umkippt, komplett ausraste. Was für mich 3 Tage vorher ein ganz normaler Lernprozess in Bezug zur Gravität oder so. Ich war so, nee, das ist so super, dass du das gelernt hast, das ist die Anziehungskraft. Und dann, wenn das 3 Tage später passiert, dann explodiere ich, also als wäre keine Ahnung, was passiert.
Dann habe ich ja 28 Tage lang PMS.
So lange? Aber bei dir müsste man dann echt mal alle paar Tage... Ja, naja, das ist auch...
Nee, ich mach Spaß. Aber ich meine so, nur wegen diesem Aggressionsfaktor jetzt, ne? Also
ja, gut.
Meine Zündschnur ist wirklich dauerhaft kurz. Aber okay. Erklär mir doch mal, ich bin zum Beispiel jetzt ein Laie. Was bedeutet diese Abkürzung überhaupt? Was bedeutet PMS und PMDS?
Also PMS heißt prämenstruelles, also vor der Menstruation, Syndrom, die ganzen Syndrome, die du hast. Und PMDS ist die dysphorische Störung. Das ist nochmal wie so die kleine, wie so die böse Arschlochschwester von PMS. Also dann hast du nochmal, dazu kommen dann nochmal andere Dinge, wie zum Beispiel Depressionen und solche Geschichten, die du dazu entwickelst.
Und das sind jetzt... wirklich offiziell anerkannte, sag ich mal, Krankheiten, die wie viele Frauen betreffen? Wie hoch ist da die Zahl? Weißt du das?
Also die Dunkelziffer, also seit ein paar Jahren, ich glaube seit 2019 oder sowas, ist das wirklich eine anerkannte Krankheit. PMDS, PMS, beides wird immer so ein bisschen so belächelt, auch von Frauen vor allem. Mhm. Muss ich sagen. Also ich habe es voll vielen Frauen erzählt, was ich denke, was ich habe und dass ich so einen Zykluskalender mache, dazu komme ich gleich. Und voll viele Frauen waren so, ja, aber das ist doch normal. Ja, das habe ich doch auch. Und die Dunkelziffer liegt bei 90% der Frauen. Und krass. Die offizielle Ziffer ist so 60%. Aber das ist nur, weil viele auch nicht darüber sprechen wollen.
Und was sind so die Ursachen und wie erkennt man, ob man das hat?
Also das ist so, in unserem Hormonhaushalt wird Östrogen und Progesteron ausgeschüttet. Und damals, deswegen war das für mich so ein Aha, als ich dazugehört habe und geguckt habe, was ist das überhaupt, könnte ich das haben, musste ich, um schwanger zu werden, extra Progesteron nehmen. Mhm. Und das ist das Gelbkörperhormon und das baut sich ab bei einigen Frauen in der zweiten Zyklushälfte. Mhm. Und man spricht dann von einer Östrogendominanz. Das heißt, das Östrogen ist höher und das Progesteron sitzt so ein bisschen tiefer. Und dieses Gap dazwischen, das macht uns so fertig. Unser Körper erträgt dieses Gap nicht, weil eigentlich müsste das ja andersrum sein. Das Progesteron baut sich auf, das Östrogen ist so schön mit hinterher, wir sind so friedlich und lieblich in der ersten Hälfte. Und dann verändert sich das, zack, und unser ganzer Hormonhaushalt kommt durcheinander. Und damals habe ich ja auch diese Tabletten dann halt, die musst du leider vaginal einnehmen, das ist richtig eklig. Mhm. Also Spaß hat es nicht gemacht, aber gefühlt habe ich mich auch viel verbessert. Also dieses Gap ist praktisch dieses PMS. Mhm.
Und wie bist du darauf gekommen, okay, ich glaube, ich muss mich mal kontrollieren lassen, oder hast du es bemerkt, weil du halt eben diese Schwangerschaftsthematik hattest?
Ich habe ehrlicherweise an dem Tag meinen Sohn voll angeschnauzt für eine Sache, die so banal ist. Und dann ist er eingeschlafen, da habe ich mich so schlecht gefühlt, bitte. Ich dachte mir so, Alter, du hast ja gerade wegen seinem Auto, was er eben, womit er immer schläft. Er ist so weinend aufgewacht, hat nach seinem Auto gefragt und ich bin so voll ausgerastet. Ich so, es ist doch hier, schlaf doch endlich, ne? Und dachte ich mir so, Alter, das kannst du so ein Kind nicht so zusammenfalten. Mhm. Und dann bin ich hochgegangen, also echt, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil er dann auch eingeschlafen ist und meine Entschuldigung nicht gehört hat, weil er schon am Pennen war. Und dann habe ich mir so ein paar Videos reingezogen und eine Bloggerin berichtete dann davon, dass sie es auch diagnostiziert bekommen hat. Also ich habe dann so überlegt, was hast du? Und du kennst das ja, einem ist so warm und weil die Körpertemperatur steigt ja dauerhaft an in der zweiten Zyklushälfte und man ist so... Man fühlt sich einfach nicht, also ich persönlich will immer, dass meine Periode endlich kommt, weil ich dann weiß, und dieser Hormonhaushalt regelt sich ungefähr nach dem ersten, zweiten, dritten maximal Tag und dann fühlt man sich wieder besser.
Und nach der Periode, dann hat man eine Phase, wo das dann auch nicht aktiv ist oder ab wann beginnt das wieder?
Das sollte eigentlich nach der Periode im Gleichgewicht sein, ungefähr bis zum Tag des Eisprungs. Manche haben das ab dem Tag des Eisprungs. Wenn du es schon viel früher hast, dann kann das sein, dass dein Progesteron erst gar nicht steigt. Mhm. Das ist blöd, weil es könnte also für den Fall einer Schwangerschaft so sein, dass die Gebärmutterhaut sich nicht richtig aufbaut. Das war bei mir manchmal auch so an manchen. Und das ist super unterschiedlich, ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt Blut abnehmen und dann weiß ich meine Symptome und weiß, dass ich PMS, PMDS habe. Du müsstest praktisch jeden Tag mehrmals einen Speicheltest machen und dein Progesteron messen, damit du überhaupt weißt, ob das so ist. Aber allein wenn du dir die Symptome anschaust, ich habe so ein, was ausgedruckt, ja, das ist, also das ist das einzige Zugelassene, wenn ihr wirklich das behandeln wollt, dann ist das einzig Zugelassene. Das können wir euch mal gerne unten rein verlinken, falls ihr das auch machen wollt. Das ist, gibt auch ein Buch dazu, das heißt PMDS als Herausforderung, die schwerste Form des PMS praktisch. Also man muss nicht direkt PMDS haben. Aber da stehen zum Beispiel drin, du kannst dann haben ab dem Tag des Eisprungs oder eben davor. Oder manche haben es auch nur 2-3 Tage vorher. Ne? Mhm. Das heißt nur, das ist auch anstrengend. Aber meine Freundin sagte zu mir, so 3 Tage hat sie es davor. Depressive Verstimmung, selbstabwertende Gedanken. Habe ich auch mal zu einer Freundin gesagt, boah, ich wünschte, ich könnte einfach schlafen oder aus dem Fenster springen, ich will nicht mehr. So. Mhm. Und dann dachte ich mir so, das ist doch nicht normal, was du da gerade sagst. Das ist doch nicht richtig, ne? Anspannung, Ängstlichkeit oder Gefühl des Aufgedrehtseins, auch der Fall manchmal, Stimmungsschwankungen, gesteigerte Empfindlichkeit, Reizbarkeit, Wut, vermehrte Konflikte, Interesselosigkeit für übliche Aktivitäten, Konzentrationsschwierigkeiten, leichte Ermüdbarkeit, Energieverlust und Antriebsmangel, Appetitveränderung, Verlangen nach speziellen Lebensmitteln, Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, Gefühl des Überwältigtseins, Schlafstörungen, körperliche Symptome, hatte ich auch Schlafstörungen, ganz schlimm in der zweiten Zyklushälfte, ich kann nicht einschlafen, Schwierigkeiten bei der Arbeit, Probleme im Familienleben und so weiter, so, da kann man das immer ausfüllen und dann siehst du so vorher, siehst du so, alles ist so einseitig meistens, so wenig und dann danach
Also ich habe das Gefühl, das, was du jetzt gerade aufgezählt hast zum Beispiel, ich versuche das so auf mich zu projizieren, das alles habe ich zum Beispiel so 3-4 Tage vor meiner Periode bis zum Start meiner Periode. Mhm. Und nach dem Start meiner Periode habe ich das alles meistens nicht mehr, außer zum Beispiel so Hitzewallungen und sowas, das habe ich immer noch, aber das habe ich irgendwie, habe ich das Gefühl durchgehend. Mhm. Aber ist es jetzt ein Zeichen dafür, also shame on me, ich muss was gestehen, ich habe gar keinen Plan, was diese Themen betrifft. Ne? Okay. Also ich weiß auch, guck mal, ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt, ich weiß immer noch nicht, wann meine Periode so richtig kommt. Also ich habe es noch nie getrackt, noch nie habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, okay, ich weiß, an dem Tag kommt meine Periode, an dem Tag ist mein Eisprung, weiß ich einfach gar nicht, weil bei mir muss ich sagen, ich habe 10 Jahre lang durchgehend die Pille genommen. Mhm. Ich habe mit 16 Jahren angefangen, aufgrund meiner Haut damals, also ne, ich war bei einem sehr schlechten Arzt einfach, der hat mir einfach die Pille verschrieben, habe ich dann genommen und dann die 10 Jahre durch, so. Und dann habe ich irgendwann natürlich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was auch die Pille mit mir gemacht hat. Ich habe gemerkt, ich bin voll, ne, so diese Nebenwirkungen, die hatte ich halt eben auch und ich habe gesagt, weißt du was, ich will die Pille einfach nicht mehr nehmen. Es muss doch auch ohne funktionieren. Dann hatte ich optisch mit meiner Haut auf jeden Fall danach jahrelang Probleme etc. Und bis heute, und ich muss sagen, ich habe mit der Pille vor vier Jahren aufgehört. Ich habe aber immer noch keinen geregelten Zyklus, nennt man das so? Also
genau.
Es ist immer noch so, dass es zum Beispiel unterschiedlich, also es schwankt so um eine Woche, dann wieder um ein paar Tage, dann keine Ahnung was. Und ich habe immer sehr starke Menstruationsbeschwerden und ich habe auch sehr starke Blutungen. Also das ist sehr intim, aber es ist einfach so, ich habe wirklich wie eine Pubertierende am Anfang. Und die ersten 3-4 Tage, bevor ich, oder sogar eine Woche eigentlich, bevor meine Periode kommt, habe ich halt das meiste, was du da gerade aufgezählt hast. So, jetzt frage ich mich, habe ich jetzt PMS oder PMDS oder eben nicht, weil früher, wenn ich zum Arzt gegangen bin und gefragt habe, ja, zum Beispiel, ich bin auch mal zum Arzt gegangen, habe gefragt, warum habe ich zum Beispiel halt auch, sorry Leute für die offene Ehrlichkeit, aber warum habe ich auch mal Durchfall während der Periode? Also wirklich so solche Sachen oder so starke Schmerzen, ich habe Beckenschmerzen, da meinte er immer so, das ist alles normal, das ist alles normal, das ist alles normal.
Und genau, das ist so, was sie alle sagen.
Genau, und dann frage ich mich jetzt, was ist denn jetzt normal und was eben nicht?
Also es ist eigentlich, man sagt, es ist normal, weil es eben 90% der Frauen haben. Also ich wette, du kannst dich mit einschließen, weil wenn du diese ganzen Beschwerden hast, vor der Periode, dann, was soll das sonst sein, weißt du was? Da muss, da muss ja dein Hormonhaushalt anders sein, weil du denkst ja nicht, so in der Woche kriege ich jetzt meinen Tag, jetzt werde ich mal zum Biest, weißt du? Sondern du fühlst das ja einfach nur, weißt du? Du,
ja.
Und Ich glaube schon, ehrlicherweise, wenn du mich fragst und du sagst, das meiste davon trifft auf dich zu, also du kannst ja auch sonst mal das einfach mal machen, das ist ganz interessant. Also ich habe das aber auch nicht, ne, dass ich jeden Monat gleich immer nach 24 Tagen meine Periode. Manchmal denke ich so, bitte sei nicht schwanger, bitte nicht. Aber es zieht sich einfach raus bis zum 30. Tag oder so. Das ist, glaube ich, bei manchen Frauen ist es so, bei anderen Frauen ist es so normal. Aber ich habe bevor ich schwanger werden wollte, habe ich auch nie gewusst, wann ich die kriege. Ne? Ich habe nie getrackt, keine Kalender gehabt. Mir war das alles zu umständlich, zu blöd. Ja. Aber es kann ganz nützlich sein.
Ja, glaube ich dir.
Ich hätte gedacht, du hättest das im Griff, Schwester.
Guck mal, das ist das Ding, also man denkt das von mir so, ich habe halt bestimmte Themen in meinem Leben im Griff, aber voll viele eben nicht. Und bei diesem Thema zum Beispiel, also ich sag dir ehrlich, wenn ich mit meinen Freunden mich darüber unterhalte, ich bin die Einzige, die so voll so gar keinen blassen Schimmer hat einfach auch. Ich weiß wirklich nicht, zum Beispiel, ich weiß nicht mal, ab wann fängt man an zu tracken und wann ist es zu Ende. Gelten die Schmierblutungen noch dazu oder eben nicht? Und das sind so Dinge, ich denke mir so, ja gut, muss ich mich jetzt gerade damit beschäftigen? Vielleicht wäre es schlau, aber ich mache es eben nicht. Und ich habe halt mein Leben lang akzeptiert, dass man eben vor der Periode diese Schmerzen hat oder diese Veränderungen hat, emotional, mental, dass man Gelüste hat zum Beispiel auch. Und das, das wird ja auch in so Serien und Filmen ganz normal geredet. Es wird ja, oder auch zum Beispiel dieser Spruch von Männern manchmal, was jetzt mittlerweile natürlich, was ich als falsch empfinde, aber dieses, ah ja, okay, du hast ja deine Tage oder ah, du bekommst ja deine Tage. Und ich musste erstmal selbst realisieren, bevor irgendein Typ es realisieren konnte, dass es falsch ist. Weißt du, was ich meine?
Voll. Also einerseits finde ich es falsch, aber andererseits finde ich es auch, wenn man es nicht in einem Streit oder so sagt, weißt du?
Ja, ja, ja.
Kann man seine Ticker oder keine Ahnung, wenn man seine schlechte Laune oder seinen Mut einfach damit auch begründen. Das Problem dahinter ist, du hast ja deine Tage. Ja, ich blute jetzt eine Woche. Da kommt jetzt gerade, also so aus einer praktisch Wunde, Blut aus meinem Körper kommt aus meiner Vagina. Und ich weiß nicht, ob du das aushalten würdest, so ganz ehrlich. So diese Schwere davon müssten einigen Männer mal so checken, weil John ist dann wirklich so, ha, okay, kannst du so kein Blut sehen. Ha, okay, die hat ihre Tage. Okay, entspann dich, ich mach das schon.
Ja, ja,
safe. Aber manchmal ist er auch so, und jetzt ist es halt nichts Visuelles für die Greifbares, weißt du lässt ja nicht deine Hose runter und sagst, schau mal, was ich gerade hier, gerade am Anfang habe ich auch so starke Blutung, komm mal mit mir auf Toilette, ich komme da gar nicht runter, weißt du? Okay, ich hoffe, hier hören nur Frauen zu, weil Ugi und John das hören, das ist echt unangenehm.
Nein, die dürfen diese Folge nicht hören, das dürfen die nicht hören. Aber einerseits denke ich mir so, das ist gar nicht mal so schlecht, dass vielleicht Männer auch in diesem Thema gebildet werden, ne? Weil irgendwo hat man ja dann auch doch einen Berührungspunkte und das verstehen die dann auch eher, vielleicht, keine Ahnung, Empathiebildung, aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr intimes Thema und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie oft ich überhaupt über sowas offen gesprochen habe und du bestimmt auch nicht. Deswegen, aber es ist, glaube ich, auch wichtig gewesen, deswegen war auch gut, dass Tara dieses Thema vorgeschlagen hat, weil vielleicht gibt es auch halt viele wie wir da draußen, die sich einfach nicht trauen, über sowas zu reden und und es tut halt auch mal gut zu hören, ey, da ist eine, mit der kann ich mich identifizieren und die redet über das Thema, was mich halt auch betrifft.
Ja,
Du hast hier aufgeschrieben, Mythen und Missverständnisse über PMS. Was gibt's denn für Mythen?
Mythen ist einfach, dass du dir das ausdenkst, deine ganzen Symptome, dass du möchtest, dass man dich anders behandelt, während du deine Periode hast.
Dieses Krankheitssyndrom.
Ja, so. Genau. Das hatte ich jetzt unter Mythen aufgeschrieben. Und ich glaube, es ist auch ein großes Missverständnis zu denken, auch wenn du so Chefs hast oder wenn du nicht zum Sportunterricht gehen konntest oder so, dass die Leute dachten, dass man das als Ausrede nimmt, sondern weil es wirklich einfach wehgetan hat, weil diese Krämpfe einfach wirklich, hast du auch so starke Krämpfe?
Ja, ja, sehr schlimme.
Da kann ich euch echt empfehlen, abends vorm Schlafen gehen, einfach auf euren Nachttisch legen, Magnesium.
Habe ich auch schon oft gehört, Magnesium soll helfen, ne?
Hey, also Magnesium ist so, leitet oder ist so an der Spitze für Frauen als Hormon. So, ne? Magnesium brauchst du, das ist das Wichtigste für eine Frau, Magnesium einzunehmen, für ihren Hormonhaushalt, jetzt habe ich es richtig gesagt. Und für den Mann ist es Zink. Das regelt zum Beispiel sein Testo und seine ganzen Hormone. Okay. Und während Magnesium von der Frau alles so regelt. Also es liegt bei mir auch auf dem Nachttisch. Ich nehme das jetzt auch regelmäßig und ich habe auch richtige Krämpfe während der Periode. Meine Finger, meine Fuß sehen so komische Stellen.
Bei mir ist es tatsächlich, also ich kriege richtig schlimm, ich bin ja eh Migräne-Patientin, aber während meiner Periode ist es am schlimmsten. Da habe ich eigentlich immer zu 99,9% auch Migräne. Mittlerweile manchmal davor oder danach, also es muss nicht mal währenddessen sein. Und halt auch so Becken- und Leistenschmerzen, sowas. Becken, Leiste, so. Ich habe halt eher so dieses orthopädische Problem meistens auch.
Hast du auch Oberschenkel?
Sowas. Ich habe auch, zum Beispiel Krampfadern und die schmerzen halt auch währenddessen unglaublich schlimm. Und ich bin eigentlich immer auch während der Schulzeit sehr offen damit umgegangen. Also wenn ich zum Beispiel krank war oder keinen Sport machen konnte, habe ich auch geschrieben, Menstruationsbeschwerden. Weil es ist zwar nicht offiziell, also es ist eine offiziell anerkannte Krankheit, das nicht. Und das war mir aber scheißegal, ob das belächelt wurde. Auch zum Beispiel, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, wenn ich nicht konnte, dann konnte ich eben nicht. Also dann war das eben so, dass ich deshalb fehle. Und ich kann es eben nicht verstehen, ich weiß nicht, was du darüber denkst, dass man halt irgendwo Frauen auch deshalb unter anderem benachteiligt, ne? Also unter anderem durch diese Thematik, aber auch Schwangerschaftsdinger und so weiter, also was beruflichen Werdegang betrifft, dass man dadurch halt Angst haben muss und vielleicht ist die Dunkelziffer ja auch deswegen hoch, weil man einfach nicht selbst akzeptieren möchte, dass man halt eben auf chronische Art und Weise beeinflusst ist, so beeinträchtigt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Ich finde, sogar Frauen benachteiligen einen noch krasser, während manchmal Männer sind dann so verständnisvoller oder so, aber manchmal habe ich das Gefühl, Frauen sind noch krasser, weil sie wissen, wenn die ihre Tage hat, ich weiß, was sie fühlt, sie wird launischer, sie wird, eine Freundin hat mir erzählt, dass sie ihre E-Mail-Verläufe, oder hat eine Freundin mir das erzählt, habe ich das im Podcast gehört, ich will es gerade nicht lügen, eine Frau hat erzählt, dass sie die E-Mail-Verläufe von der ersten und der zweiten Zyklushälfte gecheckt hat. Und sie hat gesehen, dass sie in der zweiten Zyklushälfte so viel patziger zu den Kunden war, als in der ersten. Ne? Und wenn du das halt alles als Frau mit berücksichtigst, während du eine Frau einstellst, dann wären wir am Arsch. Also es gibt übrigens, falls Männer jetzt auch zuhören und sagen, boah, eigentlich will ich mich mit dem Thema beschäftigen, kein Bock jetzt Tara und Betel dazu zu hören. Es gibt einen Gynäkologen, der ziemlich cool ist, der nennt sich... der hat eine ganze Folge darüber gedreht, ziemlich auch anders erklärend so als ich. Ne? Der erklärt es natürlich nochmal besser. Der nennt sich...
Wir sind ja auch keine Experten, ne? Also alles, was genau, wir hier sagen, ist, ohne Gewähr.
Genau, wir sind, also ich bin hier auch kein... Wenn nämlich hier... Let the show begin, heißt der. So witzig. Probleme vor der Periode, Wissen über das prämenstruelle Syndrom, heißt die Folge. Wir können sie euch gerne in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr da mal reinhören. Und genau nochmal hören, was da los ist. Aber man kann tatsächlich was machen, ne, dagegen. Mhm. Oder was denkst du, wenn du jetzt zu deinem Gynäkologen gehst, nimmt er dich ernst oder nimmt er dich nicht ernst? Zu dem jetzigen.
Ich habe keine Ahnung, also ich habe meine Gynäkologin ist eine Frau, ich weiß es nicht, also ich habe keine Ahnung, ich bin halt auch wieder so shame on me, ich gehe so selten einfach zur Frauenärztin und ich habe das Gefühl, so wie ich sie kennengelernt habe, sie würde es ernst nehmen, aber dann denke ich mir so, bilde ich mir es vielleicht auch nur ein, weil ich es so sehen will oder weiß ich nicht, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil ich habe halt auch schon Fälle gehabt, also unabhängig jetzt von diesem Thema, bei meiner Mama zum Beispiel, bezüglich anderen Themen, wenn wir bei der Frauenärztin waren, dass sie halt einfach nicht ernst genommen wurde. Also wirklich so schlimm, wirklich so schlimm. Und dann mittlerweile habe ich eh so ein, ja, ich bin so gebrandmarkt mit Ärzten, deswegen habe ich generell so ein, wie nennt man das, kein Vertrauen irgendwo.
Ja, verstehe. Ja. Ich habe auch komischerweise gedacht, meine Frauenärztin würde irgendwas dazu sagen, aber ich habe ihr wirklich eine Sprachmail gemacht und habe ihr das alles erzählt und ich glaube, ich habe auch, habe ich bei ihr geheult oder bei meiner
Habt ihr euch auf WhatsApp?
Ja.
Ach cool.
Wir haben uns bei WhatsApp, weil damals, als ich in der Schwangerschaft, die also Probleme mit der Schwangerschaft hatte, hatte sie mir auch dann ihre Nummer gegeben, weil dann musst du ja wirklich... Ovulation messen und also ob du den Eisprung hast und so weiter. Und dann musst du direkt in die Praxis. Und dann ist sie manchmal auch länger geblieben oder sie hat mich in den Pausen drangenommen, damit ich halt, weil sie so voll ist, damit ich einfach auch diese HCG-Spritzen bekommen kann. Sonst hätte ich halt keinen Eisprung
aber
gekriegt.
Aber voll nett.
Aber ja, voll nett. Und auch während der Schwangerschaft hatte ich am Anfang Blutungen. Das haben manchmal einfach die Schwangeren. Und dann hast du voll Angst, dass das ein Abbruch ist. Mhm. Und dann habe ich die auch immer direkt angerufen oder ihr geschrieben. Und dann konnte ich halt immer direkt dahin gehen. Also es war schon sehr, deswegen habe ich hier auch eine Sprachmail gemacht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht blöd war oder dass ich, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil sie sehr, sehr herzlich ist. Sie ist sehr, sehr so Mutter. Also sie, während sie mich untersucht hat oder auch andere Freundinnen von mir, streichelt die dich immer, sagt, alles ist okay und so. Ne? Es ist nicht... Ich verkrampfe also, immer auf diesen.
Ich finde es gar nicht so verwerflich, dass Ärzte zum Beispiel, weil, sag ich mal, ein bisschen kühler oder also reservierter sind, müssen die irgendwie auch sein, auch um sich selbst zu schützen. Und die bekommen ja am Tag keine Ahnung wie viele Storys mit und irgendwann ist man halt eben einfach, ist es eine Gewohnheit so, ne? Und ich kenne das von meiner Tante, die ist ja Neurochirurgin und operiert halt auch und so weiter. Und hat auch manchmal leider Gottes auf dem OP-Tisch Kinder. Und als sie das erste Mal ein Kind operiert hat und leider das Kind verloren hat, weiß ich noch ganz genau, sie hat ein Jahr lang so krass damit zu kämpfen gehabt, also wirklich auch psychologisch, also psychisch. Und irgendwann, jetzt nach Jahren als praktizierende chirurgische Ärztin, ist sie mittlerweile, ich würde es jetzt kühl nennen, sie würde einfach sagen, das ist mein Job, ich so, ne? Also einfach reservierter, weil wir gehen daran als emotionaler, glaube ich, ran. Also wir sind, oh mein Gott, das sind Menschen, dieses. Ärzte müssen halt irgendwo auch sagen, okay, das ist eben, also das Objekt hört sich so beschissen jetzt an, du weißt aber, was ich meine. Es ist so, man muss einfach das ein bisschen trennen, um selber nicht kaputt zu gehen daran. Auch diese Schicksalsgeschichten und so, auch Ärzte, also Frauenärzte, keine Ahnung, da kommen Patienten, die haben Krebs und keine Ahnung was und man muss ja irgendwie nach Hause gehen können und verlieren das abschalten kind können. Oder, genau, das ist schon, das hast du zum Beispiel als Lehrerin auch auf eine Art und Weise, sage ich mal, ne? Also du bekommst ja so viele Storys mit und ich hatte auch Phasen, wo ich einfach nicht schlafen konnte wegen irgendwelchen Storys von Schülerinnen und Schülern und Schicksalsschlägen und du musst halt irgendwann abschalten. Musst du.
Ja, das ist so schwierig, ehrlich. Also es wäre kein Job für mich. Könntest nicht. Meine Schwester ist ja auch immer im OP oder so. Jetzt macht sie ja nur noch aktuell Schreibzeug. Aber die hat auch gesagt, wir haben Kinder am Herzen operiert. Ne? Und
krass.
Die sitzt ja dann daneben. Die ist keine Ärztin, aber die ist Medizintechnikerin. Die bauen ja diese ganzen Katheter und sowas. Und die sagt auch, also ich habe nie sie darauf angesprochen, aber ich hatte immer, wenn sie in der OP war, Angst gehabt, wenn die das Kind verlieren da drin und sie sitzt mit da drin. Ciao, Alter.
Ja, natürlich.
Ja, auf jeden Fall hat mir meine Gynäkologin nicht geantwortet.
Ja.
Das ist ein peinlicher Moment.
Ja.
Ich weiß es nicht, es ist ernst, weil das Problem ist daran, dass viele Ärzte entweder Antidepressiva verschreiben, die du dann dauerhaft nehmen kannst. Ja, ja, also bei PMDS vor allem ist wirklich, du hast wirklich depressive Gedanken, depressive, also es ist wirklich, du bist einfach depressiv in der zweiten Hälfte.
Bewältigungsstrategien, also das wäre dann zum Beispiel eine Strategie von ärztlicher Sicht aus der Schulmedizin, das zu machen, oder wie?
Genau, man sagt auch, dass du es nur während der PMDS nehmen kannst, also wenn du das verspürst, dass du dann die 3-4 Tage eben diese Antidepressiva nehmen kannst. Ich persönlich, für mich wäre das keine Option, das zu machen, weil ich hatte damals auch diese ganz starke Migräne und die haben auch zu mir gesagt, nimm Antidepressiva. Ich hatte mich damals schon mit diesem Thema beschäftigt und für mein Leben ist das nichts. Und du kannst aber auch, und das muss ich sagen, habe ich einmal ausprobiert, ohne Gedanken für PMS, PMDS oder so, sondern einfach für meine Gesundheit, deine ganze Ernährung umstellen.
Das hast du hier auch aufgeschrieben, Ernährung und Bewegung.
Genau, Bewegung ist ganz, ganz wichtig, auch wenn man während der Periode eigentlich sich nicht danach fühlt, jetzt irgendwie Sport zu machen. Aber gerade, ja, aber wenn du gerade mal zum Beispiel ein kleines bisschen Cardio machst und danach zum Beispiel Yoga machst oder sowieso schon den ganzen Monat Yoga gemacht hast, dann spürst du, dass dein Körper ganz anders fließt. Das fließt, also es ist, als wäre alles mehr im Gleichgewicht. Es kann alles besser durch die Venen durchfließen, weißt du so? Und Ernährung habe ich einmal Low Carb gemacht, also wirklich kaum, gar kein Zucker, null, zero, egal in welchen Produkten. Ich habe nicht mal Nudeln gegessen, weißes Brot gegessen, gar nichts.
Während der Periode generell?
2 Monate durchgehend, die ganze Zeit. Und ich, hoch und heilig schwöre ich euch, Leute, ich habe nicht mal gemerkt, dass meine Periode gekommen ist. Ich war so, ups.
Hä? Krass.
ich hatte keine Beschwerden, ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keine Krämpfe, ich hatte keine, nichts von all dem, was da stand, wo ich jetzt jedes ankreuzen kann, ich hatte nichts davon. Keine Wassereinlagerung, ich habe so schlimme Wassereinlagerungen, auch wie jetzt heute noch. Ich kriege meine Ringe nicht ausgezogen, also ich bin so richtig aufgequollen. Aber ich hatte nichts davon, Bethül, das war richtig krass.
Nichts. Ich habe, also jetzt voll, das passt vielleicht jetzt nicht, aber ich glaube dir, was du sagst, weil wenn ich zum Beispiel so voll so kohlenhydrathaltig oder keine Ahnung, so fettig, und also nicht fettig, aber so scheiße esse, bevor ich schlafen gehe, wache ich einfach schlechter auf, ich bin, mir geht's schlechter morgens, und wenn ich zum Beispiel mit nicht leerem Magen, aber sagen wir jetzt nicht so vollem Magen und vielleicht mit leichter Kost schlaf esse und dann schlafen gehe, ich schwöre, ich bin topfit morgens. Topfit. Und jetzt unabhängig von den Tagen, ne, jetzt. Aber mir geht es einfach viel besser. Und jedes Mal denke ich mir, ich habe gerade Türkisch gesprochen. Messela. Ja.
Ich verstehe. Mach weiter.
Gestern Abend habe ich voll schlecht gegessen. Wirklich gestern Nacht noch. Und ich, egal wie lange ich heute geschlafen hätte, auch wenn es 10 Stunden Schlaf gewesen wären, ich weiß ganz genau, ich wäre beschissen aufgewacht. Und mir wird es schlecht gehen. Und das ist auch so ein Ding, ja, man, also ich habe irgendwo gelesen, es ist egal, wie spät man noch isst und man kann essen, aber ich habe gemerkt, es ist wichtig, was du isst. So, ne? Und da bist du ja die Expertin, was es betrifft. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt hier irgendwas verteufeln wollen, ne? Zur letzten Folge, jetzt mit der Ernährung. Also wir wollen ja kein Lebensmittel verteufeln, darum geht es nicht. Mhm. Aber das sind jetzt so Sachen, die du sagst, die ich hier voll abkaufe, weil das macht auch für mich voll Sinn.
Also es ist schwierig, ich weiß, wenn man in der Gruppe hockt und alle essen irgendwie Schokolade und Chips und keine Ahnung was alles, und man holt da vielleicht um 12 nochmal was von McDonald's oder so, das kann man mal machen, aber du spürst das ja, wie du sagst, du bist ja richtig, als wärst du zu, du hast ja vorhin zu mir gesagt, du fühlst dich so, als hättest du, keine Ahnung, voll die Party hinter dir, obwohl eigentlich waren nur Freunde zu Besuch zu Hause.
Ja. Ja. Du hast hier aufgeschrieben, Erfolgsgeschichten, persönliche Geschichten. Hast du da irgendwas rausgesucht? Gibt es jemanden in der Öffentlichkeit, der damit so, keine Ahnung, so krasse Sachen erzählt? Oder sollen wir auf die Community-Stories eingehen?
Wir können gerne auf die Community-Stories eingehen. Ich hatte nur Erfolgsgeschichten von, ach du Shit, ich hatte keinen Flugmodus drin. Ich hoffe, das hat jetzt nichts gemacht. Ich kann, oder liest du mal gerne vor, ich rede so viel in dieser Folge, sorry.
Nein, ich finde das richtig gut, dass ich mal mich zurücklehnen kann und ich lerne aktives Zuhören. Also ich habe mir hier was, eine Zuschauerin hat uns auf unser Get High on Chai Kanal auf Instagram was zugeschickt. Und sie hat geschrieben, ich habe jahrelang gelitten, da mir nie eine Diagnose genannt werden konnte. Ich habe einen Ärztemarathon durch ganz Deutschland hinter mir, bis ich anfing selbst zu merken, dass meine Symptome immer wieder ab dem Eisprung abfinden und während meine Periode eintritt aufhörten und ich wie neugeboren war. Durch Internetrecherche gab ich mir selber die Diagnose PMDS, welche nun auch bestätigt wurde. Ich bin ein Extremfall. Bei viel Stress kriege ich PMDS-Schübe. In dieser Zeit kann ich eine Woche vor oder Periode nicht aufstehen und nichts allein bewältigen. Ich liege quasi im Koma, ich bin kaum ansprechbar. Ich schlafe 24/7, meistens 5 bis 7 Tage, einfach, um erlöst zu werden. Das Schlimmste ist, es gibt kein Medikament. Das Einzige, was es etwas mildert, ist für mich die Pille durchgehend zu nehmen, um meine Periode zu unterdrücken und Antidepressiva und meinen Serotoninhaushalt zu erhöhen. Finde das toll, dass ihr euch dafür interessiert. Ich wünsche mir, dass Frauen nicht so leiden müssen wie ich. Meine Liebe, ich wünsche ganz viel, also gute Besserung auf jeden Fall.
Ja, das ist so ein Teufelskreis. Ja. Ich habe wirklich gute Besserung, kannst du auf jeden Fall sagen. Ich glaube, jeder freut. Ich hätte so eine Gänsehaut, weil auch dieses Antidepressiva mit dem Serotonin, wenn du dann irgendwann das Antidepressiva nicht mehr nimmst, dann kann das, oder das Serotonin kann nicht gescheit aufgebaut werden, während du das nimmst. Also es ist irgendwie trotzdem immer ein Teufelskreis. Es ist so schlimm, dass es da nichts Gescheites gibt. Und ich weiß nicht, ob du schon was mit Ernährung, vielleicht wenn du die Folge hörst und sagst, ey, darüber hat sich irgendwie keiner so richtig geäußert, vielleicht hilft dir das auch. Sehr viel grün Shit essen wirklich. Mhm. Also irgendwann, dass du denkst, ich bin doch kein Hase, Alter. Weißt du, aber du wirst einfach wirklich, also teilweise.
Was ist mit Ballaststoffen? So Ballaststoffe und sowas auch wichtig?
Alles, was ballaststoffreich ist, kannst du machen. Also ich habe noch nicht mal Vollkornprodukte gegessen, also auch kein Vollkornbrot oder Vollkornnudeln, weil auch die sind später Zucker in deinem Körper.
Habe ich von Tara gelernt. Ich war immer zu Tara so, ja, ich esse ja aber Vollkorn-Dinkelnudeln. Und sie so, ja, Schatz, das ist das Gleiche, das hätte ich nur länger satt.
Vor allem Nudeln ist so ein leeres Lebensmittel, leer.
Aber lecker, lecker.
Lecker. Ich habe Nudeln gegessen. Ich habe Reis gegessen, aber ja, egal. Auf jeden Fall sehr, sehr schlimm für sie. Also auch so, ich meine, wie wirst du gescheit arbeiten? Wie wirst du denn dein ganzes Leben, weißt du?
Das meine ich, weil sie hat ja, also das sind, wir haben ja 4 Wochen, einen Monat. Wenn sie 7 Tage davor und währenddessen und dann noch ein paar Tage vielleicht danach, um einfach wieder so, ne, wieder zu sich zu kommen. Also sorry, dann hast du ja nur eine Woche im Monat, wo es dir gut geht.
Ja, also wenn das so ein Extremfall ist, dann ja. Das ja, ist wirklich, ja. Und dann, wenn du dann halt auch noch diese PMDS hast, dann, wie gesagt, bist du depressiv.
Ja, hat sie, glaube ich, ja. Ja, ja, ja.
Dann kommst du dir eh so nutzlos vor und dann hast du noch das alles, dass du nicht aufstehen kannst und so, das ist schon heftig. Mhm. Wow.
Soll ich noch eine vorlesen?
Es haben voll viele dazu geschrieben, ne, wo wir so spät gepostet haben. Dazu haben sich richtig viele...
Wir haben auch eine Mail bekommen tatsächlich, obwohl wir so spät gepostet haben. Sonst liest du vor, dann kann ich die Mail vorlesen, ja.
Okay, also ich habe eigentlich ganz viele nur so zu, was heißt nur, was sie halt fühlen. Eigentlich alles, was ich aufgeschrieben habe, Fressattacken, sensibel gereizt, Weinen aus dem Nichts, keine Geduld, Stress bei Streit. Ich kriege auch immer so Heulanfälle, ne, wenn wir uns streiten. Dann fange ich einfach an zu weinen. Oh, denke mir so, boah, Tara. Angst,
das ich generell.
Hoffnungslosigkeit. Echt? Immer bei Streit? Ja,
ich heule generell sehr schnell. Auch wenn ich so Storys erzähle von früher. Und das sind so Storys, die haben mich so emotional gedacht. Ich fange einfach an zu heulen. Voll. Ich hasse das, aber ja.
Ah ja, ich hasse das auch. Aber eigentlich weiß nicht, vielleicht. Brustspannen ist auch eine große Belastung. Bei manchen tut die so weh, dass die wirklich steinhart wird. Da hat da dieser Gynäkologe in dem Podcast dazu erzählt, dass es gibt auch einen Begriff dafür, dass es so schlimm wird, dass sie so krass wehtun. Also bei mir ist es nicht so brutal, aber es ist schon empfindlich. So.
Ja doch, bei mir ist es schon brutal. Ja. Also wirklich, ich kann mich nicht mal bewegen manchmal.
Ja, das ist auch ein PMDS vor allem.
Krass, ich muss mal das mal wirklich Symptom. Mal, ich muss mal zum Arzt gehen, merke ich gerade.
Ja.
Soll ich mal die Mail vorlesen?
Ja, ach so, ganz kurz noch, bevor ich das hasse. Ganz extrem wurde das nach der Geburt meines ersten Kindes, ich wurde extrem aggressiv und Selbsthass hatte sie auch. Hatte ich auch. Krass. Also nach der Geburt meines ersten Kindes wurde das schlimmer. Aber wie gesagt, mit der Ernährung habe ich einfach gar nichts mehr gespürt. Vielleicht ist das auch krass. Was für dich. Aber lese mal bitte die Mail vor.
Also, genau, vor der Mail noch ganz kurz hier eine Nachricht, die auch ein bisschen länger ist, weil ein Pendant zu dem, was eben vorgelesen wurde. Weil sie sagt zum Beispiel, also die Zuschauerin jetzt sagt, nachdem ich die Pille nach insgesamt 5 bis 6 Jahren abgesetzt habe, wurde mein PMS so viel besser. Also die Zuschauerin eben hatte ja PMDS und mit der Pille wurde es... Ah doch, wenn sie durchgenommen hatte, war sie besser. Und sie sagt, nachdem ich sie abgesetzt habe, wurde meine PMS besser. Vielleicht macht es einen Unterschied, PMS, PMDS, maybe that's why.
Ja, es kommt drauf an, wie viel Östrogen deine Pille hat. Wenn der Östrogen so dominant ist, dann...
Hier schreibt sie noch, während der Zeit, in der sich mein Körper noch von ihr gereinigt hat, waren die Symptome relativ schwankend, aber danach so viel besser. Ich habe einfach keine depressiven Phasen mehr. Jetzt versuche ich durch Ernährung und mentale Einstellung meinen Hormonhaushalt irgendwie selber zu regulieren und es ist noch besser geworden mit PMS und PMDS. Also das, was du auch gesagt hast, ne, Ernährung, so Mentalgesundheit ist ja auch irgendwo Yoga, Spiritualität vielleicht, keine Ahnung, solche Dinge.
Meditieren, spazieren, bewegen.
Genau. Und jetzt kommen wir mal zu Mail, die ist ein bisschen länger. Ich lese sie einfach mal vor, weil ich finde es sehr interessant. Also, meine Story zum Thema PMS. Hey, lieben, vielen Dank erstmal, dass ihr das Thema anspricht. Ich leide unter PMS, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Ich bin aktuell 24. Ich bin über die Jahre so oft zum Frauenarzt gegangen, aber das Einzige, was sie mir andrehen wollten, war jedes Mal die Pille. Als junges Mädchen habe ich mich so lange dagegen gewehrt und mich mit dem Schmerzen jeden Monat rumgeschlagen. Übelkeit, starke Blutungen und krasse Unterleibsschmerzen waren die Folgen. Die Schmerzen waren so stark, sodass ich jeden Monat mich mindestens 2 bis 3 Tage immer krank melden musste, weil ich wortwörtlich nicht aus dem Bett kam. Einmal bin ich sogar ins Bad mit Ach und Krach gelaufen, habe abgeschlossen und bin aber in dem Moment vor Schmerzen umgefallen. Ich konnte nicht mehr aufstehen, das ist nicht einmal übertrieben. Habe dann meine Mama um Hilfe gerufen, sie hat mich dann wieder ins Bett getragen. Medikamenten haben oft gar nicht mehr geholfen, auch die stärksten Ibuprofen nicht. Eine Zeit lang hatte ich tatsächlich von meiner Mama Tilidin bekommen. Diese hat sie... Diese hat sie nach ihrer OP bekommen, hat sie aber nicht eingenommen, weil sie davon nur geschlafen hat. Für mich waren sie aber einfach nur die Lösung. Kaum bis leichte Schmerzen, nur geschlafen, perfekt. Allerdings hielt die Packung nicht allzu lange und ich begann förmlich eine Panik zu entwickeln. Panik davor, was ich machen würde, wenn die Packung leer wird und ich wieder die alten Schmerzen bekomme. Da ich keine Wahl mehr hatte, bin ich wieder zu meiner Ärztin. Nachdem sie dann aber die Schnauze voll von meinem Geheule, in Anführungszeichen, hatte, hatte ich 2020 meine Bauchspiegelung. Diagnose Endometriose. Lösung, die Pille. Reaktion, super. Ich hatte drei Herden im Bauchraum. Die behandelnde Ärztin meinte aber, diese waren nicht die Ursache für meine Schmerzen, sondern sie vermutete, dass viel mehr Herden sich im Gebärmutterwand befinden. Da ich ja schlecht mit 21 meine Gebärmutter entfernen lassen kann, hat sie gesagt, ich solle die Pille einfach durchnehmen und gegebenenfalls ein- bis zweimal im Jahr eine Pause einlegen. Ziemlich gesund hat sich das für mich auch nicht angehört. Ich habe aber endlich nachgegeben und auf ihren Rat mit der Pille angefangen. Ganze 2,5 Jahre habe ich sie durchgenommen. Keine Periode, keine Schmerzen. Leider habe ich sie im vergangenen Jahr sehr unregelmäßig eingenommen, wodurch ich innerhalb kürzester Zeit 10 Kilo zugenommen habe. Aus diesem Grund habe ich sie erstmal abgesetzt, da ich die Gewichtszunahme nicht mehr kontrollieren konnte und hoffte, dass wenn ich sie absetzte, mein Körper sich wieder einkriegt. Ich kann bis jetzt nur sagen, dass die Schmerzen so langsam wieder sehr stark werden. Ich kann es aber mit Medikamenten noch kontrollieren. Ich habe nur Angst vor der Zeit, wo es wieder so krass wird wie damals. Ich finde es sehr traurig, dass die Ärzte einen nicht ernst nehmen, wenn es um starke PMS geht. Es hat mich Jahre gekostet, bis ich endlich eine Diagnose erhalten habe und trotz der Diagnose kann man einem nicht wirklich weiterhelfen. Eventuell mache ich mich auf die Suche nach einem Spezialisten. Ich hoffe, dass ich eine Lösung finde, da auch so mit Endometriose nicht zu spaßen ist. Ich wünsche allen Frauen da draußen ganz viel Kraft und Geduld und PS, ich liebe euren Podcast. Ganz viel liebe Grüße.
Vielen Grüße zurück.
Du siehst immer aus,
wirklich ganz Körpergänsehaut.
Ja, dass du es überhaupt uns anvertraust.
Ja, ich frage mich immer wieder, wie krass ihr seid, dass ihr uns solche Geschichten erzählt. Ja. Aber wie schlimm ist das bitte, dass sie so lange mit 13 sich schon gewehrt hat? Also ich finde...
Das finde ich krass.
Ich finde, du hast so ein krasses Standing für mich gerade. Du hast so eine... Weil ich habe damals einfach Ja gesagt.
Ich auch. Ich habe einfach aufgegeben.
Weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, ich will größere Brüste haben und eine schönere Haut. Und sie so, ja, hier hast du die Pille.
Also ich habe meine Periode mit 16 erst bekommen, tatsächlich, sehr spät. Und dann bin ich auch direkt, habe mir direkt die Pille und ich so, ja, Amen, so, ne, direkt. Und ich finde
auch voll...
Ich
war sogar 18.
Krass. Ich finde es Respekt davor, dass sie sich dagegen gewehrt hat.
Ich auch.
Und immer noch dagegen wehrt irgendwo. Also weißt du, das nicht akzeptiert und sagt, nein, ich will jetzt versuchen, irgendwie.
Ich habe ein befreundetes Pärchen, der Arzt ist, arbeitet hier in der Uniklinik, ist also auf jeden Fall Arzt, keine Ahnung, was er da genau macht. Auf jeden Fall, mit der Frau bin ich befreundet und sie muss auch die Pille durchnehmen. Sie hat vor ein paar Tagen mir geschrieben, dass sie vergessen hat, dass ihr Mann vergessen hat, das Rezept mitzunehmen und sie jetzt keine Pille hat. Und sie hatte dann, sie nimmt die auch durch, ne? Und sie kam dann in dieses Periodending, weil wenn du sie aufhörst zu nehmen, kriegst du ja dann eine Periode. Und sie hat mir nur noch geschrieben, ich dreh durch, ich gehe die Wände hoch, ich flipp gleich aus. Also, aber sie sagte auch, dass ihr Mann mit sehr vielen Ärzten in dem Fachbereich gesprochen hat und dass die gesagt haben, dass diese Pille, die man da durchnimmt, nicht schlimm ist. Keine Ahnung. Ne? Also ich bin immer noch kein Mensch für die Pille.
Also das Ding ist, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es irgendwo normal ist, weil das ist ja irgendwo was Natürliches, dass man die Periode bekommt. Aber keine Ahnung, wir leben in einer Zeit, wo so viel einfach nicht mehr natürlich sein kann irgendwo, weil das einfach so nicht funktioniert. Also ich habe auch manchmal die Pille durchgenommen, wenn ich zum Beispiel in Urlaub gegangen bin und nicht meinen Tag nicht bekommen wollte. So, ne? Also total banal. Aber ich habe mich voll komisch gefühlt. Ich habe mich voll schlecht gefühlt. Irgendwie nicht natürlich. Mhm. Und ich verstehe das voll, dass die Zuschauerin irgendwie sich da gewehrt hat dagegen. Irgendwann aber nachgeben musste, weil die Schmerzen einfach nicht mehr ertragbar waren und 2,5 Jahre durchgenommen hat. Und ich verstehe es auch, dass sie sagt, ich kann die Gewichtsnahme nicht mehr kontrollieren und jetzt muss ich irgendwie wieder gucken. Ich finde es aber voll schlimm, dass sie da einfach allein gelassen wird.
Ich finde es auch so schlimm.
So, dass die Ärzte sie nicht ernst nehmen und dass sie anscheinend ja auch super, also weißt du, das ist ja so ein Weg, man ist einfach alleingelassen. Wofür zahle ich denn diese ganzen Krankenkassenscheiße? Wofür mache ich das denn alles? Also sorry, wieso wird sie alleingelassen?
Ganz abgesehen davon, wieso werden mentale Geschichten, also etwas, ist ja körperlich, ne, aber es ist nicht wie ein gebrochener Arm oder so, aber es ist halt hormontechnisch, wieso werden Sachen, die einen mental so krass belasten, einfach nicht noch ernster genommen?
Das ist
auch so, nimm dir mal einen Termin bei einem Psychologen, kannst erst mal ein halbes Jahr warten.
Ja. Und dann auch privat zahlen, ne? Also das finde ich auch in Deutschland krass. In so vielen Ländern ist die Seelsorge, also die psychologische, also die therapeutische Beratung in solchen Dingen, präventiv ist in der Krankenkasse enthalten. Also warum muss man in Deutschland erst seelisch krank werden oder seelisch unter etwas leiden, damit man überhaupt den Anspruch darauf hat und dann noch Monate darauf warten? Warum kann man nicht präventiv gegen etwas vorgehen und sagen, ne, bevor du überhaupt krank wirst, dass man wöchentlich einfach gehen darf? Also ich verstehe das nicht, es gibt für mich gar keinen Sinn, auch strategisch nicht.
Überhaupt nicht, weil die da, ja, naja,
Kohle. Auch ein anderes Thema.
Auch strategisch, also. Ja. Aber wir können mal zu, also ganz viele haben ja geantwortet, deswegen vielen Dank an alle.
Mhm.
Also auch oft geht Teil und Teil, oder? Und privat bei dir wahrscheinlich auch. Und, aber ich würde sagen, wir kommen zu den weiteren Dingen, die man dagegen machen kann, weil eine Followerin hat mir auch geschrieben, dass man eine Entgiftung und einen Darmaufbau machen kann. Und das ist absolut richtig. Du kannst mit einer mit der Darmkur deinen Hormonhaushalt, also der Darm macht ja sowieso alles, kann sich das um einiges verbessern. Ne? Aber ich habe mir auch noch ein paar Sachen für euch rausgesucht, die ich euch unbedingt ans Herz legen will. Und zwar Omega-3-Öl, sehr, sehr wichtig. Das Ungleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6 ist in unserem Körper sehr hoch und ist entzündungsfördernd. Und das ist nicht gerade produktiv dabei, wenn du sowieso schon solche Schmerzen hast. Also Omega-3, wenn dein Omega-3 zu 6 eine gute Balance hat, dann fühlst du dich schon viel, viel besser, auch während der PMS und PMDS. Eisenhaushalt natürlich kontrollieren und eventuell supplementieren kannst du aber auch durch Bohnen und andere eisenwertige Sachen, wie zum Beispiel roher Spinat, also nicht gekocht, der ist ja dann fast kaum noch eisenhaltig. Eiweiß, Achtung, bei Wassereinlagerung hilft Eiweiß, ganz, ganz krass. Was? Zum Beispiel Mozzarella-Kugeln abends auf der Couch snacken. Du merkst richtig, dann kriegst du nicht mehr diese, also ich habe so richtig, das tut richtig weh in meinen Händen, meinen Füßen. Kriegst du dann nicht mehr oder viel weniger. Vitamin C morgens supplementieren, weil Vitamin C ist sehr aufpuschend. Magnesium abends supplementieren. Mhm. Fermentierte Produkte, auch sehr, sehr gut für den Darm. Sehr, sehr gut für den Darm. Aber nicht Sauerkraut im Supermarkt kaufen, wo jetzt 1 Milliarde Gramm Zucker drin ist. Und tatsächlich 80% vegetarisch und 20% tierisch essen.
Mhm. Okay, krass. Hört sich, glaube ich, jetzt kaum falsch auch für Menschen an, die das vielleicht nicht haben. Also weißt du, es ist ja irgendwie für jeden hört sich das gesund an für mich, das, was du
gesagt hast.
Ja. Und vielleicht auch dieses Präventive, das muss man, glaube ich, auch irgendwo wissen, auch wenn man jetzt, sage ich mal, nicht diese Sachen hat. Der Körper kann sich ja auch jeden Monat irgendwie gefühlt verändern und deswegen vielleicht einfach von Anfang an so ein bisschen, vielleicht darauf achten, da hast du vollkommen recht. Ich merke auch, wenn ich so viel tierische Produkte zu mir nehme, dass es einfach mir generell, ich habe meine Energie und so, ist voll komisch. Also es ist so, also ich würde es auch nicht verteufeln, ne? Ich esse tierische Produkte so, aber.
Aber du startest ja jetzt auch mit Veggies manchmal, oder?
Ja, ja,
voll. Und dann fühlst du dich doch schon viel besser. Ich bin auch runtergegangen, wollte einen Kaffee machen, dann dachte ich mir so, nein, du gehst gleich erstmal Gurken essen.
Ja. Ich habe schon meine Gurken und meine Karotten gegessen tatsächlich heute, habe mir jetzt erstmal so einen Kaffee gegönnt, aber ich fand die Folge sehr geil, muss ich sagen.
Also lasst uns doch einfach auch auf Instagram, Leute, wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann folgt uns gerne auch auf unseren Hauptkanälen, auch wenn ihr jetzt von außerhalb zuhört oder sowas, weil ich glaube, wir hätten sehr viel Spaß daran, einfach auch öfter solche Sachen. Du hast ja auch schon mal sowas gezeigt mit dem Blutzuckerspiegel und ich rede ja auch viel Glucose. Über PMDS.
Glucose, ich rede viel über Migräne, solche Dinge. Und ich finde, jeder, der mir folgt, sollte auch gerne Tara folgen, weil das kann nur passen und auch andersrum, denke ich auch.
Andersrum,
und,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wir freuen uns auf eure Kommentare. Ich habe gesehen, in der letzten Folge gab es auf jeden Fall sehr viele Kommentare auf Spotify unter unserer Folge sozusagen. Da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Das könnt ihr gerne machen, uns Sterne weiterhin vergeben. Und es war eine sehr geile Folge. Danke, dass du dir das alles überlegt hast und auch mich so jetzt, ich weiß jetzt, ich kann jetzt mitreden, wenn man darüber redet.
Du kannst mitreden und vielleicht können wir ein bisschen mehr darauf achten und ein paar Monate nochmal darüber sprechen, wie es uns ergangen ist.
Voll gern. Übrigens haben wir gar nicht über unser Tee gesprochen. Was hast du heute getrunken? Du hast gar nicht getrunken.
Mediterraner Pfirsich.
Ich habe Detox Your Feelings.
Oh, ich hoffe, das hilft dir heute.
Ja, okay, gut. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Passt auf euch auf und ja, wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.